Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
S-Nation Media ist ein Streaming-Anbieter, der zwar erst im Herbst 2023 an den Start gehen wird, der aber jetzt schon den Markt kräftig aufmischt. Wie und warum, erklären wir gleich hier. Und uns interessiert auch, warum der Rechtsstreit um die Fußball-Super League, der ab morgen den Europäischen Gerichtshof beschäftigen wird, weitreichende Konsequenzen haben kann. Zum Interview sind wir dann verabredet mit Hockey-Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst, die mit ihrem Team selbst schon im WM-Viertelfinale steht und auch den deutschen Fußballerinnen bei ihrer Europameisterschaft in London die Daumen drückt. Nach dem Auftakt in ein großes Turnier ist oft zu hören, gerade beim deutschen Fußballteam, da ist noch Luft nach oben, wir steigern uns von Spiel zu Spiel, müssen erst ins Turnier reinkommen. Anders die Fußballerinnen. Sie sind von Beginn an da, überzeugen, gewinnen, setzen Ausrufezeichen bei dieser aktuellen Fußball-Europameisterschaft in London. 4:0 gegen Dänemark zum Auftakt, das sorgt auch heute, zwei Tage danach, noch für beste Stimmung. Und da fragt man sich doch, was Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach diesem beeindruckenden Start ihren Spielerinnen noch vermittelt. Christopher Klein ist beim DFB-Team in London und er hat mir vorhin die Frage so beantwortet.
Also Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat uns nach dem 4:0 gegen Dänemark, als sich das alles schon ein bisschen beruhigt hatte, gesagt, man muss jetzt nicht auf irgendeine Euphoriebremse drücken oder den Spielerinnen natürlich stolz waren, sich gefreut haben, auch den freien Tag danach, halbwegs freien Tag genossen haben. Denen muss man nicht sagen, freut euch nicht so doll, denn diese Mannschaft, so hat sie es zumindest gesagt, die ist sich schon bewusst darüber, was dieses 4:0 heißt. Es bedeutet, richtig starker Start, offensiv total überzeugt, aber Dänemark war schwächer, als ich das zum Beispiel erwartet hätte. Die Abwehr wurde nicht so wirklich gefordert und der nächste Gegner Spanien ist deutlich, deutlich stärker. Also die deutsche Mannschaft freut sich über diesen Auftaktsieg, hat auch ein Zeichen an die internationale Konkurrenz gesetzt. Aber man kann das auch realistisch einordnen und glaubt jetzt nicht, man habe schon irgendwas gewonnen.
Aber dennoch, glaube ich, geht man, ja sag ich mal, selbstbewusster in dieses Turnier, denn man ist ja jetzt auf einmal tatsächlich doch auch ein designierter Titelfavorit.
Absolut, man gehört mit zu diesem Kreis, der ja bei dieser Europameisterschaft der Frauen größer ist als bei vorangegangenen Turnieren. Das sehen die deutschen Spielerinnen auch so. Marina Hegering, die Abwehrchefin, hat uns nach dem Vormittagstraining beispielsweise gesagt, natürlich sind wir jetzt selbstbewusst und wir glauben auch daran, dass wir auch die Spanierinnen schlagen können. Aber wenn es jetzt um das Stichwort Top-Favorit auf den Titel geht, dann hat sie ganz klar gesagt, das kommt nicht von uns, sondern von euch. Und damit hat sie dann die Journalistinnen und Journalisten gemeint, die heute Mittag nach dem Training am Rande des Trainingsplatzes dann die Interviews geführt haben. Also die Mannschaft, sie freut sich, sie weiß um die eigene Stärke, aber da hebt jetzt keiner ab.
Aber da hat sie vielleicht auch ein bisschen den sportlichen Leiter Jyoti Chatzialekso konterkariert, denn der sagte, wir wollen mit einem Selbstverständnis spielen, dass wir die Mannschaft sind, die entscheidet, wer hier Europameister wird.
Ich glaube nicht, dass die beiden sich da in dem Sinne widersprochen haben. Ich glaube, es ist eher so zu verstehen, dass die Spielerinnen mit einem Selbstverständnis in der Partie auftreten, zu sagen, guckt mal her, liebe Gegnerinnen, wir können es mit jeder Nation hier aufnehmen. Man muss deswegen aber dann, glaube ich, nicht Tag um Tag hier Kampfsagen in die Welt hinaus posaunen. Das, was Jyoti Chatzialekso gesagt hat, das hat für mich auch Bestand. Das war durchaus auch mal ein Hinhörer. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt von der deutschen Mannschaft nach jedem Training, vor und nach jedem Spiel sowas hören werden. Denn die wissen auch, wie schnell es gehen kann medial und was die Fan-Euphorie angeht. Wenn es gegen Spanien dann schon nicht mehr ganz so gut läuft, dann dreht sich der Wind vielleicht ein bisschen. Insofern ist deren Motto eher, lass es uns nochmal genauso gut machen, vielleicht den zweiten Sieg einfahren, dann vielleicht auch schon den Gruppensieg fix haben und dann können wir weiterreden über Stichworte wie Favorit sein oder nicht.
Welches Team, denken Sie, hat denn vor dem anderen jetzt den möglichst größten Respekt? Die Spanierinnen sind sicherlich auch durch das Spiel der DFB-Elf beeindruckt, aber die DFB-Elf weiß, dass die Spanierinnen als Mitfavorit ohne ihre verletzte Weltfußballerin am Start sind.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Spanierinnen ein bisschen überrascht waren, zumindest in welcher Deutlichkeit die deutschen Frauen bei dieser EM ins Turnier gestartet sind. Denn dass sie Dänemark schlagen können, das war von vornherein klar. Aber ein 4:0, in dem man defensiv so gut wie nichts zugelassen hat, offensiv ja durchaus noch deutlich mehr Tore hätte schießen können, das haben, glaube ich, auch die Spanierinnen nicht so erwartet. Die wissen um ihre eigene Stärke, klar. Aber der angesprochene Ausfall der Weltfußballerin Alexia Putellas, die übrigens auch mittlerweile zurückgereist ist nach Spanien, der tut schon weh. Und ich muss sagen, dass für mich aktuell die deutsche Mannschaft auf Augenhöhe da ist in dieser Partie gegen Spanien. Ein Sieg ist möglich. Vor dem Turnier hätte ich gesagt, es wird in dieser Partie wirklich schwer, sogar einen Punkt zu holen, ein Unentschieden zu holen. Das sehe ich jetzt aufgrund der bisherigen Leistung der DFB-Elf und des Ausfalls von Alexia Putellas ein bisschen optimistischer aus deutscher Sicht.
ARD-Reporter Christopher Klein war das aus London. Wir konnten heute Nachmittag über die DFB-Elf bei der EM und kommende Herausforderungen sprechen. Im April 2021 hatten 12 europäische Fußball-Top-Clubs die Gründung einer Super League als Konkurrenzwettbewerb zur Fußball-Champions League der UEFA verkündet. Darunter namhafte Top-Vereine aus Spanien, England, Italien. Und nach Protesten zogen sich bis auf Juventus Turin, Real Madrid und dem FC Barcelona alle Vereine von dem auch von Fans heftig kritisierten Vorhaben zurück. Doch die Super League ist keinesfalls tot, wie UEFA-Präsident Schäferin zuletzt noch betauptete. Im Gegenteil, der Streit um die Super League geht in die nächste Runde. Nachdem die European Super League Company um Juve, Barca und Real Klage bei einem Gericht in Madrid eingereicht hatte, rief dieses Gericht den EuGH in Luxemburg an. Und der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich in einer Anhörung ab morgen also damit. Holger Jakob ist Sportrechtler und er hat mir vor der Sendung erklärt, welche Fragen bei dem Prozess in Luxemburg geklärt werden sollen, also um was es in diesem Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH konkret geht.
Im Wesentlichen geht es da in dem Verfahren um drei Komplexe. In erster Linie um die Frage, in den UEFA-Statuten gibt es eine Norm, die ein Genehmigungsverfahren für die Gründung von privaten Ligen vorgesehen hat. Aber es gibt keinerlei objektive, transparente, diskriminierungsfreie Kriterien, wie so ein Verfahren aussehen kann. Das ist das, was die Kläger, also die drei Clubs aus diesem Konglomerat der Super League Clubs, überprüfen lassen wollen. Der zweite Komplex ist die Tatsache, dass die UEFA Kontrolleur, Veranstalter und Vermarkter gleichzeitig ist und damit ein riesiger Interessenskonflikt von vornherein gegeben ist. Das ist ein Hauptkritikpunkt, der auch schon in älteren Verfahren immer wieder vorgebracht wurde und der tatsächlich auch stichhaltig ist an der Stelle. Der dritte Komplex betrifft die Sanktionen, die die FIFA gegen die Clubs angedroht hat. Also Ausschluss aus der UEFA, aus den nationalen Verbänden, aus den Wettbewerben der UEFA und auch der angedrohte Ausschluss der Nationalspieler aus den Nationalmannschaften. Ob das sozusagen dann rechtmäßig wäre.
Also es geht um die Frage, grob zusammengefasst, ob der Weltverband FIFA und die UEFA als Kartell handeln und ihre beherrschende Stellung missbrauchen. Warum ist die Antwort auf diese Frage so von Bedeutung?
Ganz genau. Die Antwort ist deshalb so von Bedeutung, weil es um die Struktur des Sportsystems dabei geht. Es gilt das Ein-Platz-Prinzip im europäischen Sport. Das heißt, von oben nach unten, es gibt einen Weltverband, der hat nur jeweils einen Nationalverband als Mitglied. Und die Nationalverbände haben dann eben die Mitglieder im nationalen Bereich. Und wenn der EuGH feststellen würde, dass die UEFA und die FIFA ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen, könnte es im schlimmsten Fall dazu führen, dass dieses Ein-Platz-Prinzip völlig ausgehöhlt wird, beziehungsweise als möglicherweise nicht vereinbar mit dem europäischen Wettbewerbsrecht festgestellt wird.
Ist deshalb auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf so alarmiert?
Ja, also er ist zu Recht alarmiert, weil das Super League-Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof wahrscheinlich das wichtigste Verfahren seit dem Bosman-Urteil ist. Und insofern, da alles getan werden muss, als wenn man Partei auf der Seite des DFB ist, alles getan werden muss, um dieses europäische Sportmodell und das Einklassprinzip zu unterstützen.
Bernd Neuendorf sagt heute in einem Gastbeitrag der Welt am Sonntag, dass dieses Urteil, Sie haben gerade den Vergleich zum Bosman-Urteil seinerzeit schon gezogen, das ja auch erst sehr abstrakt und weit weg klang, aber dennoch Auswirkungen auf jeden Einzelnen haben kann. Er sagt, es kann eben weitreichende Konsequenzen auf das Vereinsrecht hierzulande haben. Inwiefern?
Es könnte am Ende des Tages dazu führen, dass es ganz viele verschiedene neue Player auf dem Markt gibt. Und dann kann man nicht mehr einen deutschen Meister feststellen. Dann gibt es möglicherweise drei deutsche Meister oder drei Europameister wie beim Boxen.
Ist das auch der Grund, warum diese ganze Angelegenheit zu so einem großen Politikum wird? Denn im November war es ja schon so, dass das Europäische Parlament selbst zum bestehenden europäischen Sportmodell sich bekannt hat und sich mit großer Mehrheit in einer Entschließung gegen abtrünnige Wettbewerbe, so heißt es zitiert, wandte. Und gleichzeitig sagt Bernd Neuendorf, dass er froh ist, dass die deutsche Bundesregierung eben auch nach Luxemburg Regierungsvertreter entsendet. Warum ist das so ein Politikum? Warum ist das so ein wichtiges Zeichen?
Also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber auch die Entschließung des Europäischen Parlaments und die kurz danach folgende Entschließung des Rates der Europäischen Union waren ja letztlich veranlasst durch dieses Super League-Verfahren. Das ist meine Einschätzung da. Und da wurde eben nochmal klargestellt, dass dieses europäische Sportmodell im Gegensatz zum amerikanischen Modell, das ausschließlich Entertainment und Unterhaltung ist, immer den Link zwischen Amateursport und Profisport wahren soll und auch diesen Jugendbereich, Nachwuchsbereich, Breitensportbereich immer fördern soll. Also diesen Grassroots-Sport. Und das ist halt wichtig, weil es so eine gesellschaftspolitisch wichtige Bedeutung hat in Deutschland. Und insofern, die Bundesregierung ist ein bisschen spät aufgewacht, meiner Meinung nach, weil es zunächst so war, dass sie auf eine schriftliche Stellungnahme verzichtet hat, im Gegensatz zu 15 anderen Mitgliedstaaten der EU, die schriftliche Stellungnahmen im Verfahren eingebracht haben. Und jetzt ist Neuendorf froh, dass die Bundesregierung zumindest die Unterstützung angezeigt hat für das mündliche Verfahren, das mit Spannung erwartet wird.
2 Tage wird das mündliche Verfahren, also diese Anhörung, wohl dauern. Auf das Urteil wird man dann wahrscheinlich mehrere Monate warten müssen. Welche Seite hat denn die besseren Argumente aus Ihrer Sicht?
Meine Einschätzung ist, dass der EuGH, der ja immer als Motor der Integration gilt und in letzter Zeit manchmal auch ein bisschen Freestyle-Entscheidungen getroffen hat, ein salomonisches Urteil trifft, ein abstraktes Urteil, mit dem dann die Verbände in den Mitgliedstaaten was anfangen können. Und ich denke aber, dass er das europäische Sportmodell unterstützen wird und nicht stürzen und möglicherweise der UEFA ein paar Aufgaben in die Bücher schreiben wird. Also zum Beispiel, dass sie ihre Statuten insofern ändern muss, dass es ein objektives, transparentes Verfahren gibt, das eben klarstellt, was erforderlich ist, um eine Breakaway League zu gründen.
Wäre das dann final das Ende der Super League?
Man wird die Gründung von privaten Ligen im Grundsatz nie verhindern können. Die Frage ist dann tatsächlich, wie diese private Liga agieren will. Wenn sie Spieler akquiriert und die Spieler angestellt sind und gar keine Überschneidungspunkte mit dem Nationalverband oder mit der UEFA hätte, dann hätte man ja da keinen Konflikt. Das könnte man nie verhindern. Die Frage ist tatsächlich, ob dann, wenn es Überschneidungen gibt, was dann der Monopolverband machen darf, um die private Liga in Schranken zu halten. Also ist ein Ausschluss von Spielern, die dann in einer privaten Liga spielen, aus den Nationalmannschaften zulässig oder nicht? Das ist zum Beispiel dann eine Frage.
Da geht es um die Sanktionierungsfragen.
Um die Sanktionierungsfragen, genau.
Denken Sie, Herr Jakob, dass der Europäische Gerichtshof jetzt in diesem Verfahren die Chance sieht und auch nutzt, möglicherweise gerade bei der UEFA Kontrollmöglichkeiten mit aufzustellen und einzuziehen?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also der EuGH muss sich zwar an die Vorlagefragen, die gestellt wurden, konkret halten, aber eine der Vorlagefragen beinhaltet ja diesen Interessenskonflikt, den er automatisch ausgesetzt ist als Regulierungsinstanz und Vermarkter oder Veranstalter in einer Person. Das birgt natürlich in der Tat Sprengstoff. Und das wäre auch eine Möglichkeit, dass der EuGH da tatsächlich einen Pflock einschlägt und für eine Veränderung sorgt. Also es wäre natürlich für die Gesellschaft und auch für die Athleten, egal in welcher Sportart, gut, wenn es eine unabhängige Instanz gäbe, die die Monopolverbände kontrolliert. Weil natürlich die Verbände schon eine extreme Macht haben und es teilweise nicht demokratisch zugeht. Insofern könnte da der EuGH darauf hinweisen, dass da eine unabhängige Instanz gegründet werden muss, wie bei der Dopingbekämpfung, eine Welt-Anti-Doping-Agentur, sowas in dem Bereich Corporate Governance. Ja, also es wäre ziemlich weitgehend, aber das, so in die Richtung könnte es schon gehen.
Sportrechtler Holger Jakob war das zur anstehenden Befassung des Europäischen Gerichtshofs. Nach der mündlichen Verhandlung dürfte bald ein Gutachten eines EuGH-Generalanwalts in der Sache folgen. Einige Monate später dann könnte der Gerichtshof dann sein Urteil sprechen. Anfang kommenden Jahres rechnet Holger Jakob damit. Die Tour de France hatte die erste Alpenetappe auf ihrem 9. Streckenabschnitt zu bieten und das freute einen besonders, der zum ersten Mal überhaupt das begehrte Bergtrikot erobern konnte. Simon Geschke nämlich, und ich habe Holger Gerska, den Radsportexperten der ARD, bei der Tour vorhin gefragt, wie viel dieser Erfolg dem Berliner bedeutet.
Ja, aus 2 Gründen sehr viel. Er ist 36, er hat das Bergtrikot auch geküsst bei der Siegerehrung. Da weiß man, in diesem Alter wird man nicht mehr allzu viel gewinnen. Eine Etappe hat er ja gewonnen. Er war hier vor 2 Tagen mal als aktivster Fahrer bei der Siegerehrung und sagte, das würde ich gern nochmal erleben. Und jetzt also gehört er zu den großen Trikotträgern für die erste dann ganz dramatische Alpenetappe, die nach dem Ruhetag auf dem Programm steht. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass der Tag für Simon Geschke mit einem Schock begonnen hat, denn sein Mannschaftskapitän Guillaume Pantin aus Frankreich wurde positiv auf das Coronavirus getestet, konnte deswegen zu dieser Etappe nicht mehr antreten. Und Simon Geschke hat eine sehr eigene Erfahrung mit dem Virus, an die sich sehr viele erinnern können. Denn sie spielte während der Olympischen Spiele in Tokio, als er ja dort auch einen Positivtest ablieferte am Tag vor dem Straßenrennen und dann fast zwei Wochen in einer Art Quarantäne-Gefängnis verbringen musste.
Das Cofidis-Team von Simon Geschke ist jetzt das erste, das die Tour ohne Kapitän weiterfahren muss. Und dieses Coronavirus, das betrifft aber auch noch andere Teams. Wie groß ist die Sorge vor Infektionen?
Ja, Fahrer sind jetzt inzwischen drei betroffen, die Tour de France offiziell aus diesem Grund verlassen haben. Vor Beginn der Tour de France, bei den Eingangskontrollen sozusagen, waren es auch drei andere Fahrer. Dazu gibt es eine Menge Sportdirektoren und Begleitpersonal, unter anderem die sportliche Leitung der Quickstep-Mannschaft. Die große Frage ist natürlich, wie hoch ist die Dunkelziffer in diesem Feld? Denn offizielle Kontrollen hat es seit der Anreise nach Kopenhagen zum Tourstart nicht mehr gegeben. Die Teams testen natürlich intern, um herauszufinden, wer muss isoliert werden von den anderen. Das ist ganz klar, aber sie werden es natürlich nicht bekannt geben, wenn der Fahrer weiter unterwegs sein soll. Jetzt allerdings wird es sich ändern, denn morgen am ersten Ruhetag, dem ersten offiziellen, der erste vermeintliche Ruhetag war ja ein Transfertag, hat die Tourorganisation für alle verbindliche Antigentests angesetzt. Und da wird man natürlich mit großer Spannung drauf, welche, ja, ich würde nicht sagen Risse oder vielleicht sogar Schneisen, das Virus da in das Feld hineinschlagen wird.
Tadej Pogacar, der Fahrer im gelben Trikot, also der Führende der Gesamtwertung, hat auch nochmal sich dahingehend geäußert, dass er schon Sorge hat, von den Fans so angeschrien und möglicherweise auch angehustet und gepustet zu werden. Heute war auffällig bei der ersten Alpenetappe dieser Tour de France, dass er es hat ruhiger angehen lassen als sonst. Keine Attacken durch ihn, oder trügt mich da der Eindruck?
Ja, ein wenig. Also seine Mannschaft hat schon das Tempo sehr, sehr hoch gehalten. Sie haben es nicht mehr darauf angelegt, auch noch um diesen Etappensieg zu fahren. Aber normalerweise würde man solcher ungefährlichen Ausreißergruppe auch mal 6, 7, 8 Minuten Vorsprung gewähren. Das war zum Beispiel auch eigentlich der Stil der Sky-Mannschaft, die ja über fast ein Jahrzehnt die Tour dominiert hat. Seine Mannschaft kann das irgendwie nicht. Sie sind sofort wieder losgefahren, haben die Geschwindigkeit erhöht. Der Rückstand war selten größer als 3 Minuten. Und Pogacar hat dann diese Zielgerade genutzt, um plötzlich nochmal loszusprinten und tatsächlich bis auf den Dänen Vingegaard alle überrumpelt. Das war früher auch nicht üblich. Also da sind die Favoriten dann über den Zielstrich gefahren, egal, 2, 3 Sekunden hin und her. Aber er hat offensichtlich so viel Lust daran, es den anderen nochmal zu zeigen, dass er sich das nicht verkneifen konnte.
Wer hat denn heute die Etappe überhaupt gewinnen können?
Mal wieder ein Luxemburger. Die haben eine große Radsporttradition, eine größere zum Beispiel als Deutschland, haben deutlich mehr Tour de France-Siege. Stichwort Charlie Gaul, hatten die Schleck-Brüder, auch wenn natürlich in einer Doping-Ära auch arg umstritten, aber die stehen immer noch im Protokoll. Und jetzt eben Bob Jungels, der Etappensieger als Solist, mit Simon Geschke gemeinsam, war über den vorletzten Berg gefahren, hat sich dann in der Abfahrt abgesetzt und hat ein paar Sekunden Vorsprung ins Ziel gerettet. Für den knapp 30-Jährigen der größte Karriereerfolg.
ARD-Reporter Holger Gersker war das von der Tour de France, der jetzt wieder ein Ruhetag bevorsteht. Nach dem Tourauftakt in Dänemark veranstaltete die diesjährige Radweltrundfahrt einen weiteren Exkurs raus aus Frankreich. Die 8. und die aktuelle 9. Etappe führten durch die Schweiz mit dem Zielort Lausanne. Da residieren neben dem Internationalen Olympischen Komitee viele andere große Sportverbände, natürlich auch die UCI, der Radsportweltverband. Dieses wohlüberlegte Defilé des Pelotons ordnet Tom Mustroff ein.
Die Schweiz empfängt die Tour de France. Das ist natürlich auch verbunden mit einem Schaufahren mit Blick auf die großen Institutionen des Weltsports. So verlief die Strecke am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne vorbei. IOC-Präsident Thomas Bach schaut aber nicht aus dem Fenster. Das dürfte den Präsidenten des Radsportweltverbands UCI, Davide Lapatin, etwas verdrossen haben. Der Franzose strebt eine große olympische Funktionärskarriere an. Zumindest er wurde dann aber zu Beginn der 9. Etappe in Aigle gesehen. Der Startort lag nur ein paar Pedalumdrehungen vom Präsidentenbüro entfernt. Das Fehlen von Bach in Lausanne spiegelte irgendwie auch die Gesamtstimmung bei diesem Tourabstecher in der Schweiz wider. Verhalten kam die Atmosphäre daher, vor allem im Vergleich mit dem Grand Départ in Kopenhagen. Und das schlug sich auch in den Aussagen der einheimischen Radprofis nieder. Stefan Bissiger, Schweizer Profi in Diensten des US-Rennstalls Education First, Easy Post.
Ja, es geht. Es ist halt die andere Seite der Schweiz, von dem habe ich da nicht so eine große Verbindung zu. Aber es ist immer schön, im Heimatland zu sein.
Landsmann Sylvain Delier war da schon etwas euphorischer.
Ja, ich freue mich sehr, in der Schweiz mit der Tour de France zu fahren. Ja, meine Familie kommt mich besuchen und das ist sicher sehr speziell.
Die vergleichsweise gedeckte Stimmung korrespondiert auch mit dem aktuellen Leistungsniveau der Schweizer Profis. Der beste Schweizer beim einzigen Etappenziel in der Heimat war Sylvain Dillier als 87. Zu Großtaten wie die des dänischen Bergkönigs Magnus Cort Nielsen, der seine Landsleute in Dänemark mit Vorausfahrten und einem Rekord von 11 Bergprämien in Serie in Ekstase versetzte, waren die Eidgenossen nicht fähig. Natürlich, die Pläne ihrer Teams sahen Extratouren nicht vor, wie Dillier ein wenig frustriert erklärte.
Ja, ich denke, wir haben größere Ziele, wie einfach zum Plauschen ein bisschen vorauszufahren, das Bergtrikot zu holen. Wird sicher auch schwierig sein. Von daher, ja, gibt es andere Ziele für uns im Team.
Aber auch das Leistungsniveau stimmt gerade nicht. Die eigentlich sehr guten Profis Stefan Küng und Marc Hirschi leiden noch an den Spätfolgen von Covid. Sie wurden von ihren Teams dennoch nominiert. Hirschi sogar nachnominiert wegen eines anderen Covid-Falls in seinem Rennstall UAE. Die Folgen erlebt man jetzt. Hirschi ist vor dem Etappenstart für Interviews gar nicht zu haben. Er will früh an der Startlinie sein, um vorn im Feld wegzukommen. Ansonsten sieht er keine Chance, mit dem Feld anzukommen, gab sein Teamsprecher als Entschuldigung an. Das ist glaubwürdig. Der Klassikerspezialist ist aktuell Drittletzter der Tour. In 5 von 8 Etappen kam er unter den letzten 10 des Feldes an. Für ein Top-Talent, der den Wallonischen Pfeil gewann, Zweiter beim Klassiker-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich wurde und auch vor 2 Jahren eine Etappe bei der Tour abschoss, ist das wenig. Erst recht als Helfer für Tour de France-Titelverteidiger Tadej Pogacar. Der Schweizer Straßenradsport steckt derzeit in einem kleinen Tal. Das sieht auch Mario Giannetti so. Er ist selbst Schweizer und hat den Rennstall UAE um Top-Talent Tadej Pogacar aufgebaut.
Ich denke, der Schweizer Radsport hat vor allem hohe Qualität beim Mountainbike.
Hier stellen die Schweizer Weltmeister und Olympiasieger. Die Mountainbike-Frauen holten in Tokio sogar den kompletten Medaillensatz. Hier stimmt auch die Infrastruktur mit Schweizer Teams. Im Straßenradsport fehlt seit dem Sponsorenrückzug bei IAM Cycling 2016 und dem Tod des Radsportpatrons Andy Ries im Jahr 2018, der mehr als ein Jahrzehnt viele Millionen Franken in die Profiteams Phonak und BMC gesteckt hatte, ein World Tour Team. Das wirkt als Entwicklungsbremse. Den ganz großen Notstand sieht Giannetti freilich nicht.
Auf der Straße haben wir gute Fahrer, Küng, Hirschi. Das Niveau ist gut, vor allem wenn wir daran denken, dass es ein kleines Land ist. Der Schweizer Radsport hat gute Qualität und junge Talente für die Zukunft. Sie machen da gute Arbeit.
Giannetti dürfte da auch den neuen Rennstall von Fabian Cancellara im Auge haben. Der frühere Zeitfahrweltmeister will mit dem drittklassigen Tudor-Team in der nächsten Saison zweitklassig werden und strebt mittelfristig auch die World Tour an. Den aktuellen Schweizer Meister stellt die Truppe schon. Weitere Talente will es nach vorn bringen. Cancellara, wegen seiner Bärenkräfte auch Spartacus genannt, überstrahlt sowohl mit seinen Leistungen aus der Vergangenheit als auch mit seinen Plänen für die Zukunft die aktuelle Schweizer Garde auf dem Straßenrad. Die Tour de France-Teilnehmer aus der Schweiz wissen das natürlich. Sylvain Dillier, auch schon einmal Zweiter bei Paris-Roubaix, verteidigt umso entschlossener den Status seiner Generation.
Ich denke, wir haben sehr starke, gute Fahrer. Ich meine, Stefan Küng und Stefan Bissegger gehören zu den besten Zeitfahrern auf der Welt. Dann haben wir ein paar jüngere Fahrer wie Marc Hirsch, der auch schon sehr stark gefahren ist, jetzt ein bisschen mit der Gesundheit hadert. Aber auch Gino Mäder ist super stark. Mauro Schmid hat die Tour of Belgium gewonnen. Also von daher kann man eigentlich nicht von einem fehlenden Fabian Cancellara sprechen.
Das mag generell nicht falsch sein. Bei der aktuellen Stippvisite der Tour beim kleinen Nachbarn in den Alpen zeigen sich die eidgenössischen Profis aber schwach wie lange nicht. Und es drängt sich das Bild auf, Schweizer Radsport ohne Cancellara ist wie Käse ohne Löcher.
Tom Mustroff berichtete über das Raddefilé in Lausanne und verhaltene Schweizer Radsportfans. Neben den Fußballerinnen bei ihrer EM beeindrucken auch die deutschen Hockeyspielerinnen bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und in Spanien. Das DHB-Team von Bundestrainer Valentin Altenburg steht im Viertelfinale und daran hat auch Charlotte Stapenhorst großen Anteil. Die 27-jährige Berlinerin steuerte alleine schon 3 Tore zum Weiterkommen des Teams bei. Beim 1:0 Achtelfinalsieg über Südafrika zuletzt war die deutsche Auswahl allerdings nicht so konsequent bei der Chancenverwertung und Charlotte Stapenhorst hat mir dafür diese Erklärung Erklärung gegeben.
Wir wollten das eigentlich gar nicht so spannend machen. Ich glaube, wir haben die Torhüterin zu Bestleistungen geschossen und so ein bisschen nicht konsequent genug von Vorhand zu Vorhand gespielt, sondern das alles ein bisschen kompliziert gehalten und deswegen irgendwie nur ein Tor geschossen, was ja vom Ding her natürlich in der Situation so ein bisschen anstrengend war, weil man dachte, boah, das ist ganz schön spannend, aber im Nachhinein auch völlig okay. Die haben sich da wirklich alles reingeworfen und haben alles verteidigt, was nur irgendwie ging, und dann kann man auch mal so ein Spiel nur 1-0 gewinnen. Aber das stimmt. Die Chancenverwertung war nicht so gut.
Der Bundestrainer Altenburg hat dafür ja komplett die Verantwortung übernommen. Er hat nach dem Spiel gesagt, er hat sich quasi vercoacht. Wie ist das zu verstehen?
Ja gut, das hat er uns nicht so gesagt. Das würde er nie zugeben vor uns.
Hat er aber in der Pressemitteilung
ja,
sogar.
Ja, sehr gut. Okay. Ja, also was heißt vercoacht? Ich glaube, Südafrika war die schwächere Mannschaft und es war klar, dass es 60 Minuten auf ein Tor und wir müssen aufpassen, dass wir keine Konter kassieren. Vercoacht in dem Sinne, glaube ich, dass wir, also was so Eckenentscheidungen angeht, einfach nicht die richtige Wahl getroffen haben, glaube ich. Und ich hätte mir vorstellen können, dass wenn das früher gefallen wäre, das Tor, dann wären wir auch so ein bisschen in, ja, ich will nicht sagen Rausch, aber dann wäre das ein bisschen leichter von der Hand gegangen, weil es natürlich angespannte Situation. Man steht da lange 0-0 und dann will man, dann klappt es nicht. Also im Sinne von vercoacht würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, die Einstellung war schon die richtige. So ein paar Entscheidungen, was Ecken angeht, hätte man vielleicht anders treffen können, ja.
Das war genau das, was er gesagt hat. Ich zitiere ihn mal. Bei den Ecken habe ich auf die völlig falschen Varianten gesetzt. Damit hätten wir das Spiel schon früher viel klarer gestalten können. So hat er es selber selbstkritisch gesagt. Wie kommt das denn bei Ihnen im Team an, wenn sich der Bundestrainer so konsequent schützend vor seine Spielerin stellt?
Das ist sehr nett. Muss er nicht machen, weil wir auch sehr gut mit Kritik uns selber an die eigene Nase fassen können. Aber das hilft natürlich, wenn sich da einer mit schützender Hand vor uns stellt. Das war jetzt lange nicht so. Und es ist ein schönes Gefühl, da zu wissen, dass der zu 100% hinter allen Entscheidungen von uns steht und das dann auf seine eigene Kappe nimmt, wenn er das Gefühl hat, dass das nicht stimmt. Das ist schon ein schönes Gefühl.
Was hat er denn nach dem Spiel zum Team gesagt in der Kabine?
Nach dem Spiel hat er uns beglückwünscht und hat Nike Lorenz hervorgehoben, die in einem schwierigen Moment wirklich auf eine sehr, sehr souveräne Art und Weise diese Ecke dann reingemacht hat und hat dann allen gedankt, was für eine harte Arbeit dahinter steckte und gesagt, jetzt wird der nächste Gegner vorbereitet.
Frau Stapenhorst, welche Entwicklungen beobachten Sie denn im DHB-Team generell während dieser Weltmeisterschaft, also jetzt vom Auftakt bis jetzt hin zum Viertelfinaleinzug?
Also ich finde, wir haben neue Defensivsysteme erarbeitet und angefangen zu spielen und werden da immer, immer sicherer, weil es ist auch ganz klar, dass wir Turniere oder Spiele gewinnen, indem wir eine gute Defensive haben und der Offensivteil kommt dann von alleine. Das finde ich, das ist schon eine sehr, sehr große Steigerung, dass wir da flexibler sind und einfach viel, viel schneller in unseren Systemen drin sind. Das ist eine sehr große Entwicklung und eine Entwicklung, finde ich auch, ist das Selbstbewusstsein einzelner Spielerinnen. Also es kommen ganz viele Spielerinnen immer besser in dieses Turnier rein und jetzt, wo es um alles geht, stechen Leute heraus. Es ist einfach schön zu sehen, wie manche Mädels sich da reingearbeitet haben und wenn es am Anfang mal nicht so gut war, dass es dann jetzt Step by Step besser wird und wir das gemeinsam feiern. Das ist schon ein schöner Fortschritt gewesen.
Parallel läuft ja die Fußball-Europameisterschaft. Da glänzen andere Sportlerinnen. Verfolgen Sie ein wenig mit, wie die deutschen Fußballerinnen sich da in London schlagen?
Na, aber hallo, der Frauenfußball generell, Frauensportarten sind bei uns ganz hoch im Kurs, weil wir natürlich einfach den Support in anderen Sportarten, wir gucken alle gerne Sport und da ist Fußball natürlich ganz weit vorne mit dabei und vor allem, wenn es die Frauen sind. Wir hatten damals irgendwie, ich glaube 2016 war das mal, einen Lehrgang mit denen zusammen und konnten da so uns ein bisschen kennenlernen und da sind auch immer noch einige Charaktere dabei, die man von damals kennt und das ist einfach irgendwie, ja, man supportet sich gegenseitig und da gibt es auch mal eine Nachricht und vorher und viel Erfolg. Und das ist irgendwie cool zu sehen, dass da auch da, obwohl natürlich Hockey und Fußball absolut unterschiedlich sind, was die Aufmerksamkeit betrifft, das ist schon schön, dass man da auch einen Support hat beidseits.
Zu hören ist, dass der Team-Spirit diesmal bei den DFB-Frauen ausgesprochen gut sein soll. Im Umfeld sind Familien und Freunde mit in London, Treffen und Ablenkungen sind möglich. Gibt es bei Ihnen auch so ein Gefüge, also sozusagen den Geist von Holland?
Ja, das ist lustig. Wir hatten gestern Abend, sind alle Eltern, die als Support, beziehungsweise Eltern und Friends, die als Support da sind, die sind alle mit ins Hotel gekommen. Da haben wir sehr, sehr nett gepicknickt und haben den Achtelfinalsieg ein bisschen gefeiert. Das war total schön. Das hilft natürlich ungemein, gar keine Frage. Wenn da die Leute, die zu Hause immer am meisten zurückstecken müssen, weil man irgendwie unterwegs ist oder nicht da ist, die dann das auch noch so supporten, das ist einfach total schön und das hilft jedenfalls.
Inwiefern hilft das?
Einfach der Support, egal was passiert. Ich finde, wir hatten in Tokio jetzt vor einem Jahr so eine herbe Enttäuschung und das dann nicht zu teilen oder nicht teilen zu können mit den engsten Freunden oder Familie, das ist irgendwie schade. Und dann merkt man umso mehr, wie wichtig einem das ist, wenn die mithelfen und einen so nehmen, wie man ist, egal ob Sieg oder Niederlage oder Sieg mit anstrengendem Spielverlauf. Also das ist irgendwie schön, dass sie einfach einen so nehmen, wie man ist.
Nach dem frühen Olympia-Aus, das haben Sie gerade angesprochen, fällt man also schon in ein Loch, was schwer aufzufangen ist.
Auf jeden Fall. Also man arbeitet in seiner Hockeykarriere generell einfach auf Olympia hin, weil das ist das Größte und das Besonderste, was man machen kann. Und dann da so mit leeren Händen rauszugehen, das war ein richtiges Loch. Also ich kam da auch ganz schwer wieder raus. Ich habe auch ja lange überlegt, ob ich das nochmal mache und mich nochmal da so reinkämpfe in diesen Leistungssport. Und habe dann so mit Valentin Altenburg so ein bisschen den Spaß am Hockey wieder gefunden. Und das ist schon eine schwierige Situation, da mit leeren Händen dann nach Hause zu gehen, obwohl man sich so viel vorgenommen hat.
Neuseeland ist als Gruppenerster in die Runde der letzten 8 eingezogen. Neuseeland ist der Gegner der DHB-Auswahl, dem Team von Charlotte Stapenhorst, die wir gerade im Interview gehört hatten. Und Neuseeland hatte also mehr Pause und Erholungszeit vor dem am Dienstag anstehenden K.O.-Spiel. Aber in der Weltrangliste sind die Neuseeländerinnen als Nummer 8 der Welt 4 Plätze hinter der DHB-Auswahl. Hockey-Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst war das hier im Deutschlandfunk-Interview. Es war ein Wimbledon-Finale mit gegensätzlichen Voraussetzungen. Novak Djokovic auf der Jagd nach seinem 21. Grand-Slam-Titel, Nick Kyrgios mit seinem ersten Finale bei einem der 4 großen Turniere überhaupt. Der Sieger, das haben beide vorher verabredet, zahlt die gemeinsame Feier, ein Abendessen, ob heute Abend oder ein andermal, das weiß man noch nicht. Matthias Kammann.
Der alte und neue Wimbledon-Champion heißt Novak Djokovic. Der Serbe gewann zum 4. Mal in Folge und zum 7. Mal insgesamt an der Londoner Church Road. In einem hochklassigen Finale bezwang er den Australier Nick Kyrgios in 4 Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6. Bei der launigen Pokalübergabe nach der Partie wurde deutlich, dass sich die beiden ehemaligen Streithähne mittlerweile angenähert haben. Djokovic sprach vom Beginn einer wunderbaren Freundschaft, auch außerhalb des Platzes. Und er ermunterte den Australier, du wirst in Zukunft noch einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Djokovic hat jetzt mittlerweile 21.
Auch die deutschen Tennisspielerinnen haben in Wimbledon gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen sein wird in den kommenden Jahren. Tatjana Maria und Jule Niemeyer sind 2 Spielerinnen, auf die Bundestrainerin Barbara Rittner immer wieder hingewiesen hatte. Und deren Erfolg bereitet jetzt auch Barbara Rittner eine gewisse Genugtuung.
Na, einfach der Beweis ist geliefert, dass man sich auf mein Wort verlassen kann, dass wir sehr wohl Nachwuchs haben, allen voran mit einer Jule Niemeyer, auf der aber jetzt relativ viel Druck lastet und somit hoffe ich, dass die, die dahinter kommen, nämlich eine Nastassja Schunk, die mit ihren 18 jungen Jahren jetzt innerhalb eines Jahres von 600 auf 150 vorgekommen ist, auf einem guten Weg ist, sich in Wimbledon auch qualifiziert hatte, auch in Paris schon auf dem Center Court gegen Simona Halep ein tolles Match gespielt hat. Dann gibt es eine Eva Liss, die auch von 600 auf 200 vorgekommen ist. Die sind alle jung, dahinter sind noch einige Namen, die auch letztes Jahr im Jugendbereich schon gut gespielt haben. Aber eben, die brauchen noch Zeit, sich zu entwickeln. Und diese Zeit muss man ihnen geben und muss gleichzeitig auch versuchen, ihnen dieses Durchhaltevermögen, diese Leidenschaft, ja, die Hartnäckigkeit, diese Disziplin Tag ein, Tag aus ihnen mitzugeben und ihnen nahezubringen, dass es ohne das nicht geht.
Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner ist nachher im Sportgespräch ausführlich zu hören ab 23.30 Uhr oder als Podcast. Der ist wie vieles mehr unter dem Suchwort Sport zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Es ist fast so, als hätte Mick Schumacher einen Weckruf gebraucht. Seit der Kritik seines Teamchefs Günther Steiner hat der Haas-Pilot angefangen, WM-Punkte zu sammeln. So auch heute beim Großen Preis von Österreich in Spielberg. Volker Hirt berichtet.
Überraschender Sieg von Charles Leclerc, ein sehr gutes Rennen von Mick Schumacher. Ferrari macht die Formel 1 wieder spannend. Das Siegerteam in Österreich war klar schneller als die Konkurrenz, trotz einiger technischer Probleme. Bei Leclerc klemmte das Gaspedal, beim Teamkollegen Carlos Sainz brannte der Motor. Trotzdem scheint Ferrari in der Lage zu sein, die Weltmeisterschaft wieder spannend zu machen. Leclerc hat als Zweiter der Gesamtwertung 38 Punkte Rückstand auf Max Verstappen. Mick Schumacher zeigte das beste Rennen seiner Formel-1-Karriere, distanzierte seinen Teamkollegen und wurde Sechster. Enttäuschend sein Landsmann Sebastian Vettel, der wurde nur 17.
Für die deutschen Ruderer kommen die Saisonhöhepunkte mit der Heim-Europa-Strecke in Oberschleißheim und später im September dann die Weltmeisterschaften im tschechischen Račice. Die Zeit bis dahin braucht der Deutschlandachter noch, wie das Weltcupfinale in Luzern zeigte. Jan Dittjogait mit Einzelheiten.
Alles versucht, Platz 3 erreicht. Der Deutschlandachter hat auf dem Rotsee immerhin eine Medaille holen können. Das im Gegensatz zum Vorjahr auf 6 Positionen neu formierte Boot kam hinter dem klaren Sieger Großbritannien und Australien ins Ziel. Damit hat das deutsche Flaggschiff gezeigt, dass es vorne mitfahren kann. Doch die Favoritenrolle für die restliche Saison liegt nun eindeutig bei den Briten. Für die größte Überraschung aus deutscher Sicht hat in Luzern Alexandra Föster gesorgt. Die erst 20-jährige Sauerländerin gewann mit einem starken Endspurt die Konkurrenz im Frauen-Einer. Und auch im Männer-Einer hat es ein bemerkenswertes Resultat gegeben. In Abwesenheit des erkrankten Weltmeisters Oliver Zeitler landete Marc Weber aus Gießen auf Platz 3. Einmal Gold und zweimal Bronze, so die Bilanz des Deutschen Ruderverbandes.
Viele Sportarten finden gar nicht mehr im Fernsehen statt. Dafür werden sie im Netz übertragen. Der Streamingmarkt im Sportsegment wird immer noch vielschichtiger. Immer mehr Anbieter drängen nach vorn, wie zum Beispiel S-Nation Media. Hinter diesem Unternehmen steht mit Christian Seifert der Sport- und Medienmanager, der mit der Deutschen Fußballliga eine Erfolgsgeschichte schrieb. Partner ist der finanz- und reichweitenstarke Medienkonzern Axel Springer. Und obwohl die Plattform erst ab Herbst 2023 sendet, ist sie schon jetzt gut ein Jahr vorher auf dem Rechtemarkt sehr erfolgreich. Piet Kreuzer berichtet.
Als Christian Seifert Anfang des Jahres eine Streaming-Plattform für alle Sportarten außer Fußball ankündigte, erntete er ungläubiges Staunen. Er, der sich in seiner Zeit als Chef der Deutschen Fußballliga als Top- und Krisenmanager profiliert hatte, den viele nach seinem Rücktritt bei der DFL im Vorstand eines DAX-Konzerns erwartet hatten, begibt sich auf ein vermeintliches Himmelfahrtskommando? Bei Streaming-Anbietern ist das Geschäft mit dem Fußball kaum kostendeckend. Wie will man da mit anderen Sportarten Geld verdienen? Gemeinsam mit dem Axel Springer-Konzern gründet Seifert S-Nation Media. Die Firma soll bis zum dritten Quartal 2023 eine Streaming-Plattform an den Start bringen. Ob diese dann auch S-Nation Media heißt, ist noch unklar. Es gibt also bisher keinen Namen, keine Plattform in Betrieb. Und doch hat das Unternehmen im Sommer 2022 schon einige wichtige Pflöcke eingeschlagen.
Also auch wenn Herr Seifert sagt, dass er niemanden aus dem Markt drängen möchte, werden die Wettbewerber die neue Konkurrenz spüren oder spüren es bereits. Einige sind bereits aus ihren Verträgen gedrängt worden beziehungsweise konnten ihre Verträge nicht verlängern. Sky, DAZN, Magenta muss mittlerweile mehr investieren, um Rechte an solchen Sportarten einkaufen zu können.
Sagt der Sportvermarktungsexperte Dominik Darben von der Agentur Times Are Changing. Magenta TV hat die Rechte der Basketball-Bundesliga an den neuen Konkurrenten verloren. Daraufhin setzte die Telekom-Tochter alles daran, die Rechte für die deutsche Eishockeyliga zu behalten. Nun der nächste Paukenschlag. S-Nation Media verdrängt den Bezahlsender Sky als Medienpartner bei der Handball-Bundesliga HBL.
Weil wir nach Bewertung unserer Ausschreibungsunterlagen, auf die wir eine ganze Reihe von Angebote bekommen haben, das als die für uns passendste Lösung identifiziert haben. Und dabei gibt es verschiedene Horizonte, die wir betrachtet haben. Wichtig insbesondere ist für uns Reichweite, Qualität der Produktion, Qualität der Redaktion und die Verwertungsmöglichkeiten für Clubs und die HBL selbst in ihren eigenen Kanälen.
Erklärt HBL-Geschäftsführer Frank Buhmann und fügt hinzu, anders als kolportiert habe das Finanzielle keine Rolle gespielt. Vielmehr sind andere Gründe im Konzept des Unternehmens auszumachen, warum S-Nation Media gegen die Konkurrenz bestehen kann.
Ich glaube, das Sporterlebnis hört nicht beim Live-Spiel auf, sondern muss sozusagen weitergeführt werden.
Sagt Marcel von Thorer, bei S-Nation Media für das operative Geschäft zuständig.
Denn nur wenn man es schafft, mehr Aufmerksamkeit unter der Woche zu erzeugen, dann werden sich auch mehr Fans für die Sportarten interessieren und die Spiele am Wochenende verfolgen.
Über das Live-Produkt hinaus gibt es laut von Torra ein umfassendes Redaktions- und Verwertungskonzept.
Sodass wir einerseits mit einer umfassenden Social-Media-Strategie, aber auch in Zusammenarbeit mit Medienpartnern die Reichweite für Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis steigern. Und das geht so weit, dass wir auch eigenes Videoclips, Highlight-Clips erstellen werden, die einerseits wir natürlich irgendwie nutzen können für unsere Social-Media-Kanäle, die aber auch die Liga und Clubs nutzen können, sodass einfach mehr Interesse und mehr Aufmerksamkeit für diese Sportarten entsteht.
Die Medienpartner sind bisher die ARD und Bild. Die zeigen einzelne Live-Spiele frei empfangbar. Und der Fokus auf die Digitalisierung wurde mit einer Personalie unterstrichen. Andreas Heiden wird Vorstand von S-Nation Media. Er war bisher Chef von DFL Digital Sports und genießt als Digitalisierungsexperte europaweit einen sehr guten Ruf. Wird mit der Digitalisierung die Aufmerksamkeit erhöht, können auch andere Ziele erreicht werden, betont Marcel von Torra.
Die erhöhte Aufmerksamkeit führt auch dazu, dass die Liga dann strukturell in allen Bereichen wachsen kann. Also nicht nur in dem Bereich Medienerlöse, sondern auch in dem Bereich Sponsoring, in dem Bereich Ticketing, Merchandising und anderen Bereichen.
Ein ähnliches Konzept war beim American Football schon erfolgreich. Da löste ProSiebenSat.1 einen regelrechten Hype um die US-Profiliga NFL aus.
Weil sie sich eben genau diesen Gegebenheiten angepasst hat. Ein weiterer Effekt ist, dass eine Vergrößerung der Fanbasis und damit auch der Medialisierung dafür sorgt, dass die Sportart auch für Werbepartner interessanter wird.
Meint Dominik Darben. Das bringe nicht nur zusätzliche Einnahmen für den Streamingdienst, sondern auch für die Sportarten.
Die Werbepartner haben selbst ein großes Interesse daran, ihre Sportart zu aktivieren. Das heißt, hier bekomme ich nochmal zusätzliche Media-Möglichkeiten, die von der Wirtschaft und von den Unternehmen in Auftrag gegeben werden.
Rollt jetzt S-Nation Media den Markt neu auf? Die großen Pay-Anbieter Sky und DAZN konzentrieren sich auf Fußball. Für sie sind diese Sportarten aber wichtige Ergänzungen im Programm. In der Vergangenheit war bisher Sportdeutschland TV ein Zufluchtsort für Sportarten, die bisher medial kaum Beachtung fanden. Mittlerweile hat ProSiebenSat.1 die meisten Anteile von der DOSB Media übernommen. Und auch Sport1 bedient diese Nische. Im September 2021 ist es mit der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 extra auf Pay-Basis gestartet. Unter anderem wird die Volleyball-Bundesliga der Frauen, europäischer Fußball oder Partien der Major League Football gezeigt. Im Angebot von S-Nation Media sieht Sport1-Vorstand Olaf Schröder nicht nur Konkurrenz.
Da die genaue Ausgestaltung des neuen Angebots noch nicht feststeht, ist eine seriöse Bewertung noch nicht möglich. Klar ist jedoch, dass auch wir den Ansatz für richtig halten, gerade die nationalen Ligen neben dem Fußball zu bündeln. Abgesehen von der Konkurrenz durch den neuen Marktteilnehmer können sich auch hier wieder Chancen und Möglichkeiten für unseren Sport1 Medienkonzern ergeben.
Medienpartnerschaften über ARD und Bild hinaus hat von Torra nicht ausgeschlossen. Gewinner der neuen Marktkonstellation sollten auf jeden Fall die Sportarten und Ligen sein. Ihnen winken wegen der stärkeren Konkurrenz höhere Einnahmen.
Der Markt um die Fernsehrechte S-Nation Media, der Streamingdienst, bringt Bewegung in die Medienlandschaften. Das war der Beitrag von Piet Kreuzer. Der russische Schachspieler Jan Nepomniachtchi ist zuletzt beim WM-Kandidatenturnier in Madrid ohne Niederlage geblieben. Damit hat er sich eigentlich das Recht erspielt auf ein neues Titelduell mit Weltmeister Magnus Carlsen. Doch ob es dazu kommt, ist immer noch fraglich. Carlsen hat sich nämlich immer noch nicht festgelegt, ob er zur Revanche antreten möchte oder nicht. Das wiederum eröffnet ganz neue Perspektiven und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Schachexperten der Zeit, Ulrich Stock. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Rabol.
Herr Stock, Sie haben ja das Kandidatenturnier in Madrid, bei dem der Herausforderer für Weltmeister Carlsen gesucht wurde, beobachtet. Und unter den 8 Kandidaten, ich habe es gesagt, hat sich der Russe durchgesetzt. Wie souverän hat er sich denn gezeigt?
Er ist gleich zu Anfang in Führung gegangen und hat die Führung nicht nur beibehalten können, sondern auch noch ausgebaut. Und stand schon eine Runde vor Schluss als Sieger fest.
Nun stünde ihm ja eigentlich zu, Weltmeister Carlsen herauszufordern, aber der lässt irgendwie alle zappeln, erklärt sich bisher nicht, ob er spielen wird oder nicht. Was bedeutet diese Hängepartie für alle Beteiligten?
Ja, also ich sag mal, ob der Weltmeister spielt oder nicht, ist natürlich seine eigene Entscheidung. Aber er hat gleich nach dem gewonnenen Zweikampf in Dubai im Dezember gesagt, auch gegen den spiele ich nicht nochmal, ich spiele lieber gegen jemand anders. Und hat sich vor dem Kandidatenturnier, obwohl er mehrmals danach gefragt wurde, nicht erklärt. Das heißt, man weiß nicht, ob er spielt oder ob er nicht spielt. Und das macht die Sache so zu einer Hängepartie. Wenn er nicht spielt, ist es so, dass der Sieger des Kandidatenturniers Nepomniachtchi gegen den Zweitplatzierten, den Chinesen Ding Liren, spielt. Und das ist dann eine ganz andere Weltmeisterschaft.
Und wäre dann Carlsen seinen WM-Titel los oder gäbe es dann am Ende zwei Weltmeister?
Naja, er wäre seinen Titel los. Es ist dann vielleicht so ein bisschen wie Papst Benedikt. Ja. Wir haben dann zwei Päpste, weil Carlsen bleibt natürlich da. Er will ja auch weiter spielen. Und ja, es ist eine gewisse Spaltung dann dieses Titels irgendwo.
Und Entwertung.
Und vielleicht auch eine Entwertung. Auf jeden Fall eine Zeit der Instabilität, die dann irgendwie kommt, ja.
Kann man Magnus Carlsen nicht höflich auffordern, um nicht zwingend zu sagen, dass er seinen Titel verteidigen muss? Also denn sportlich dürfte es ja trotzdem eine Herausforderung sein.
Gefragt wurde er viele Male, zuletzt auch in Madrid, denn zur Überraschung aller tauchte er am Sonntag, am vorletzten Tag des Turniers, unangemeldet in Madrid auf, am Spielort, in dem Palast, in dem gespielt wurde, und warf sogar einen Blick in den Spielsaal. Man hatte das Gefühl, das ließ ihm irgendwie keine Ruhe. Er musste sich auch am Ort zeigen und hat natürlich große Aufmerksamkeit bekommen. Und während er also alle Interviewanfragen abgelehnt hat, ist er dann für eine Dreiviertelstunde verschwunden hinter einer Tür im Saal Oriental mit dem Präsidenten der FIDE, der Weltschachorganisation. Und wir wüssten alle gerne, was die da drin besprochen haben.
Haben Sie eine Erklärung für diese Unsportlichkeit? Er ist ja eigentlich selbst auch Unternehmer, der eigentlich auf seine Reputation bedacht sein müsste.
Ja, Carlsen ist, glaube ich, sehr lustgetrieben und er empfindet diese WM-Kämpfe als sehr anstrengend. Er hat ja etliche Kämpfe jetzt schon gemacht und er hat auch das Gefühl, glaube ich, dass er den anderen sehr überlegen ist. Und ich glaube, er möchte irgendwie schneller damit fertig werden. Also spekuliert wird, dass er vielleicht doch schon gegen den Nepomniachtchi spielen würde, aber er möchte den Modus ändern. Also es sollen nicht mehr 14 Partien gespielt werden, einfach so, sondern es soll sowas sein, wie man spielt eine Partie und wenn die unentschieden ausgeht, dann kommt noch eine Schnellpartie hinterher oder eine Blitzpartie und das macht man dann jeden Tag so. Und das ist natürlich was ganz anderes, so eine Schnellpartie als eine langsame Schachpartie.
Taktiert Carlsen möglicherweise auch mit Blick auf die im August anstehenden Präsidentschaftswahlen?
Tja, das ist eine von vielen Fragen. Der Präsident des Weltschachverbandes, Arkadi Dvorkovic, ist Russe. Er gehörte zum Kabinett von Medvedev dazu. Jetzt hat sich der Weltschachverband gegen die russische, gegen den russischen Krieg in der Ukraine erklärt. Das ist für ihn eine schwierige Situation. Sein Gegenkandidat, bei der Vorstandswahl ist ein Ukrainer, der mit einem zweiten Mann kommt. Und der zweite Mann ist der Coach und engste Vertraute von Magnus Carlsen. Also man sieht, wie hier auf höchster Ebene Politik und Sport miteinander verquickt sind.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Leider geht unsere Sendezeit zu Ende, obwohl ich noch so viele Fragen hätte. Aber die klären wir dann nochmal beim anderen Mal. Das war Ulrich Stock, der Schachexperte der Zeit zur Hängepartie um das vielleicht anstehende Weltmeisterschaftsduell rund um und mit vielleicht Magnus Carlsen. Damit geht der Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Ich bin Astrid Ravon und sage danke im gesamten Sportteam für Ihre Aufmerksamkeit. Redaktion, Technik, Online, alle waren beteiligt. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.